Sie knippen und zippen.
Knippen, zippen.
Sie zätschen,
zätschen
und hätschen.
Hätschen, zätschen.
Sie hupen, jaulen, haudern und heulen.
Heulen.
Sie brausen und brüllen.
Brüllen.
Brausen. Schnalzen,
schnalzen
und schnappen.
Schnappen.
Schnirren.
Schnirren.
Schnirren. Und schnurren.
Schnurren.
Blubbern.
Brausen.
Und brausen.
Blubbern.
Sie greinen und grölen.
Sie rasseln
und röhren. Sie murksen.
Murksen.
Und zwitschern. Die Vögel. Mit ihren Melodien und bunten Federn schmücken sie die Erde, solange der Mensch zurückdenken kann, und inspirieren Künstler bis heute zu immer neuen Werken.
Gefiederte Musen. Musik von Vögeln inspiriert. Ein Feature von Sabine Fringes.
Ich bin eine Nachtigall. Traurig und einsam flattere ich lieblich singend von Zweig zu Zweig. Hörst du wohl die wonnigen Lieder? So scheinen sie dir freundlich zu sagen: Ich liebe dich.
Sie schlägt und schmettert. Sie girrt und trilleriert. Sie flötet und
rußt.
Sie schluchzt und gluckt und lockt.
Wirbelt
und wirbelt
und
trillert. Und
kadenzt.
Und natürlich singt sie auch, die Nachtigall. Knapp 20 Begriffe zählt Peter Kraus für den Gesang der Nachtigall auf in seinem Handwörterbuch Der Vogellaute. Es kennt über 300 althergebrachte Worte für den Gesang verschiedener Vogelarten. Worte, die nicht nur die vom Kehlkopf erzeugten Laute erfassen, sondern auch Flügel- und Schnabelgeräusche. Laute, mit denen sie warnen, rufen, anlocken oder ihr Revier markieren.
Was den Vogelgesang von unserem Gesang unterscheidet, ist, dass Vögel ganz selten so gleichmäßige Töne hervorbringen. Das macht eigentlich nur die Nachtigall. Die Nachtigall bringt so Flötentöne hervor, die wirklich klingen wie von einem Instrument hervorgebracht.
Johanna Romberg, die mehrfach preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin, beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit Vögeln.
Also jeder Vogel hat seine spezifische Stimmlage, daran erkennt man ihn auch. Die Mönchsgrasmücke zum Beispiel ist für mich der lyrische Sopran unter den Vögeln, während ihre Verwandte, die Gartengrasmücke, so eher alt ist. Und die Amsel ist so dramatischer Mezzo. Und manche singen fast nur in einem ganz begrenzten Tonraum. Und manche haben eine große Amplitude, also haben einen großen Tonumfang, der ja vielleicht nicht ganz den eines Opernsängers erreicht, aber doch ein großes Intervall umspannt. Die Nachtigall zum Beispiel. Die Weibchen suchen sich ja bei vielen Arten die besten Sänger aus. Und die besten Sänger, das sind die, die also erstens am längsten durchhalten, darauf kommt es natürlich an, aber auch die, die am variantenreichsten singen. Die Nachtigall ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die Nachtigall ist ja die Virtuosin unter den Singvögeln und das kann man durchaus wörtlich nehmen. Denn wenn man die Gesänge von Nachtigallen anguckt, deren Struktur, stellt man fest, dass sie ganz ähnlich aufgebaut sind wie Musikstücke. Also sie bestehen aus verschiedenen Motiven, die wiedererkennbar sind für die Zuhörer, also die Vögel ebenso wie die Menschen. Und diese Motive, die werden immer wieder neu kombiniert. Und zwar so, wie das auch Komponisten machen. Nämlich so, dass man die einzelnen Elemente des Gesangs immer noch wiedererkennt, aber dass die Kombination doch zugleich immer wieder überraschend ist. Und die Vögel, die das am besten können, sind auch am erfolgreichsten beim Werben um Weibchen. In Berlin hat man festgestellt, dass manche Nachtigallen bis zu 90 verschiedene Strophen, also bis zu 90 verschiedene Elemente in ihrem Gesang haben, die sie in immer neuen Variationen präsentieren.
Die Nachtigall als besonders musikalischer Vogel inspirierte viele Komponisten. In den Werken der Gregorianik und Renaissance wurde sie, wie andere Vögel auch, meist mit einer verzierungsreichen Melodik wiedergegeben. Nur wenige Stücke versuchten, sich dem individuellen Gesang des Vogels anzunähern. 1530 komponierte Clément Jeanquin ein Chanson mit dem Titel Le Chant des Oiseaux. Darin lässt Jeanquin seine Sänger balzen, tirelieren und chilpen. Jeder Vogel steht dabei für eine Verhaltensweise. Der Kuckuck für die Untreue, die Nachtigall für Melancholie und die Singdrossel für kokette Pariser Dämchen, die ihre Brüste herzeigen sollen. In vielen alten Überlieferungen haben Vögel eine Sonderstellung inne. Sie werden nicht direkt zu den Tieren gezählt. So heißt es in den Upanishaden, den spirituellen Schriften des alten Indiens:
Aus ihm die Götter vielfach sind entstanden und selige. Aus ihm Menschen, Vieh und Vögel.
Und bei Hiob steht geschrieben:
Frage doch das Vieh, das wird's dich lehren. Und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir's sagen.
Nicht nur in der christlichen Symbolik sind die Vögel Boten zwischen Himmel und Erde. Auch in Märchen und Mythen tummeln sich Vögel, welche die Menschen warnen oder beraten. So auch in Richard Wagners Oper Siegfried. In seinem Waldweben verwob Richard Wagner 5 Weisen von Waldvögeln: Goldammer, Pirol, Nachtigall, Baumpieper und Amsel. Der junge Held lauscht bezaubert dem Gezwitscher. Ob ihm die Amsel etwas über seine rätselhafte Herkunft berichten kann? Kurzerhand schnitzt er sich eine Flöte, um ihren Gesang zu imitieren und so Kontakt mit ihr aufzunehmen.
Er schweigt und lauscht, so schwatz ich denn los.
Beschämt gibt Siegfried auf. Weit entfernt ist er davon, auch nur annähernd so schöne Töne von sich zu geben wie der Vogel. So wie Siegfried das Rätsel seiner Herkunft vom Vogel erfragt, so verweisen auch viele Vogelmythen auf den Grund unseres Seins. Einer der ältesten und bekanntesten handelt vom Phönix. Am Ende der Nilüberschwemmungen sahen die alten Ägypter stets einen Reiher auf den wieder hervortretenden Landflächen. Sie erblickten in ihm ein Symbol der zyklischen Wiederkehr. Bis heute gilt der Phönix in vielen Kulturen als Symbol für Auferstehung, Wiedergeburt und Unsterblichkeit. Der Legende nach verbrennt er sich alle 500 Jahre selbst, um anschließend neu aus der Asche aufzusteigen. Die ersten Gesänge, welche Menschen auf Erden zu hören bekamen, waren die der Vögel. Eines der ältesten Musikinstrumente besteht aus einem Vogelknochen, dem Knochen des Gänsegeiers. 40.000 Jahre alt ist der Fund eines 4 cm großen Stücks mit Grifflöchern und bearbeiteter Oberfläche. Gefunden wurde es auf der Schwäbischen Alb im Lohnetal in der sogenannten Vogelherdhöhle. Die Flötistin Anna Friederike Potengowski hat sich von diesem Steinzeitinstrument inspirieren lassen und spielt auf einem Nachbau der Gänsegeierknochenflöte. Vielleicht hat sie so ähnlich geklungen, die früheste Musik unserer Vorfahren. Unendlich groß ist das Repertoire der Vögel. Und ebenso das der Werke, zu denen sie Künstler quer durch alle Zeiten angeregt haben. Wie Wagners Waldvogel im Siegfried, Beethovens Vögel am Bach in der Pastorale, Rossinis diebische Elster, Strawinskys Feuervogel oder Dvoraks Waldtaube. Besonders häufig widmeten sich die Komponisten des Barock den Vogelstimmen. Ließen sich mit ihrem Gesang als Vorbild doch die strengen kompositorischen Regeln durchbrechen. Einer ihrer Lieblingsprotagonisten ist neben der Nachtigall der Kuckuck. When day is as bright and fire is blue and lady smokes and silver white and cuckoo woods of yellow you to paint the meadows with delight.
Ja, der Kuckuck ist ein Vogel, der so heißt, wie sein Ruf klingt. Er ist kein Singvogel, sondern ist entwicklungsgeschichtlich sehr viel älter als unsere Singvögel. Also er ist den Urahnen der Vögel näher verwandt, als es unsere Singvögel sind. Er hat zum Beispiel noch nicht so ausgebildete Krallen und einen noch nicht so geschickten Schnabel, wie das unsere Singvögel haben. Deswegen kann er sich kein eigenes Nest bauen und legt seine Eier in fremde Nester. Der Ruf des Kuckucks ist unverkennbar, also den muss man gar nicht erklären. Der besteht aus zwei Tönen, die also musikalisch gesagt meistens eine Terz auseinander sind. Manchmal eine große, manchmal eine kleine Terz. Aber ich habe auch schon Quakenkuckucke gehört oder Sekundenkuckucke. Er sagt, ich bin hier. Weibchen, komm her. Wir gründen eine Familie. Wir paaren uns und du machst dann den Rest alleine.
Do 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 do.
Im Kinderlied »Ein Vogel wollte Hochzeit machen« werden rund 25 Vogelnamen erwähnt. Im Volkslied steht der Vogel häufig für Fruchtbarkeit oder für den Frühling, wenn alle Vögel wiederkommen. Amsel, Drossel, Fink und Star.
Man hört die Meisen natürlich, Kohlmeisen, Blaumeisen, den Buchfink, das Rotkehlchen, die Amseln natürlich, die allgegenwärtigen Singdrosseln vielleicht auch, Zaunkönig, wenn man etwas weiter draußen auf dem Land ist, Goldammann, Feldlerchen, ja, das sind vielleicht die häufigsten.
Ray Vaughan Williams lässt in seinem Violinstück »The Lark Ascending« die Lerche in der Violine nicht nur singen, sondern zugleich auch in die Lüfte steigen.
Die Lerche, genauer gesagt die Feldlerche, denn es gibt ja noch andere Lerchen, ist der Inbegriff der Frühaufsteherin. Und wie sehr das stimmt, habe ich vor einiger Zeit gemerkt, als ich morgens sehr früh draußen war. Es war noch stockdunkel und tatsächlich die allerersten Vögel, die sich hören ließen, waren Feldlerchen, die in den Himmel aufstiegen. Nur mal so 10 Minuten lang, einfach um zu sagen, dass sie jetzt da sind. Und dann landeten sie wieder und waren wieder stumm. Aber diese 5 Minuten, in denen die Lerchen sangen, das war einer der schönsten Momente in diesem Frühjahr bisher.
Sehet die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch.
Der Vogel an sich gilt als Bote zwischen Himmel und Erde. Doch die Eigenschaft der Lerche, beim Aufstieg zu singen, prädestinierte sie ganz besonders für diese Rolle. Bei Shakespeare wird die Lerche zur Verkünderin des anbrechenden Tages.
Horch, horch, die Lerche im Ätherblau und Phoebus neu erweckt, bringt seine Rosse mit dem Tau, ihr Blumenkelche deckt, ihr Blumenkelche deckt. Knospe schleicht die goldenen Äuglein auf. Mit allem, was da leidend ist, du süße Maid, steh auf. Mit allem, was da leidend ist, du süße Maid, steh auf. Steh auf, steh auf, du süße Maid, steh auf. Steh auf, steh auf.
Es gibt zu allem eine Studie und natürlich auch zu der Wirkung von Vogelgesang auf Menschen. Und eine Studie hat herausgefunden, dass je mehr Vögel in unserer Umgebung singen und je mehr Arten es auch sind, die wir hören, desto glücklicher sind wir. Also desto besser geht es uns. Und das würde ich sofort unterschreiben.
In sogenannten Wellness-Oasen begleitet vielstimmiger Vogelgesang vom Band den Saunagang oder die Massage. Auch als Zeitansager sind Vögel beliebt. Ein Pendant zur klassischen Kuckucksuhr sind elektronische Wanduhren, aus denen zu jeder Stunde eine andere Vogelstimme erklingt.
Also viele Menschen, ich würde fast sagen die meisten Menschen, nehmen ja Vogelstimmen nicht gezielt wahr, also hören nicht, wie viele verschiedene Arten da singen, geschweige denn, dass sie erkennen, welche Art da gerade sich äußert. Trotzdem wirken Vogelstimmen. Also sie wirken auf etwas in uns, was sehr alt ist. Also was irgendwie weiß, dass da, wo Vögel singen, nichts zu befürchten ist. Und das ist ja auch ganz rational. Also wenn eine Gefahr auftaucht, also ein großes Tier etwa, dann verstummen die Vögel. Und das ist offenbar ein Signal, was wir auch, ohne es erklärt bekommen zu müssen, sofort verstehen. Also da, wo Totenstille herrscht, ist kein guter Ort. Aber da, wo Vögel singen, ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung.
Ein häufiger Gast im Garten ist die Kohlmeise. Ihr Gesang ist meist zweisilbig. Während der Balz rufen die Männchen
Judith, 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 Judith.
Diese Merksprüche, das sind alles die Balzgesänge, die man im Frühjahr hört und die man sich natürlich am besten einprägen kann, weil sie auch mit der größten Überzeugungskraft und Vehemenz vorgetragen werden und am häufigsten wiederholt werden natürlich auch.
Ein weiterer Gartenbesucher ist der Hausrotschwanz mit seinen schnarrenden Einwürfen.
Du fauler Strick, kommst jetzt erst nach Haus?
In Gärten, ebenso wie in Wäldern und Parks zu Hause, ist der Buchfink. Beginnend mit einem harten Finkenschlag, mündet sein Gesang in einen sogenannten Überschlag.
Bring mir ein Glas mit Weizenbier.
Also diese Melodie, das ist der Balzgesang. Und der heißt, ich bin hier und ich suche ein Weibchen. Und falls hier noch andere Buchfinken in der Nähe sind, bleibt auf Abstand, denn das ist hier mein Revier. Mein Lieblingsmerkspruch ist der des Zaunkönigs. Der singt, ich bin drrr, König bin ich.
Leicht ist auch die Goldammer mit dem gelben Kopf zu erkennen. Der Vogel positioniert sich gerne gut sichtbar am Wipfel eines Busches oder Baumes.
Wie hab ich dich lieb?
Also viele unserer häufigen Vögel sind nicht mehr so häufig, wie sie das früher waren. Also gerade so Arten wie die Feldlerche und der Star. Überhaupt alle Vögel, die in der offenen Landschaft zu Hause sind, haben stark abgenommen. Andererseits, wenn ich nach draußen gehe und den Vögeln zuhöre, dann merke ich immer, dass Natur eben nicht nur das ist. Sie ist nicht nur bedrängt und bedroht und empfindsam und fragil und bald verschwunden, sondern sie ist unglaublich präsent und vital und sinnlich und lebensfroh.
Einer der ersten, der den Gesang der Vögel in Notenschrift festhielt, war der deutsche Jesuit Athanasius Kircher. Kircher verfasste Mitte des 17. Jahrhunderts in Rom eine Abhandlung mit dem Titel Musurgia Universalis. In seiner universellen Musenkunde legt er dar, dass die Harmonie der Musik die Proportionen des Universums widerspiegele. Neben der Musik seiner Zeitgenossen widmete er sich dem Instrumentenbau und dem Gesang der Vögel. Einer der ersten, der sich Kirchers Vogelkunde musikalisch annahm, war Heinrich Ignaz Franz Bieber. In seiner Sonata repräsentativa, also darstellerischer Sonate, setzte er die von Kircher notenschriftlich festgehaltenen Vögel in Musik um. Neben der Nachtigall und dem Kuckuck sind es auch die Henne und der Hahn.
Also, alle Vögel lernen die Gesänge von ihren Vätern. Denn es sind nur die Männchen, die die Balz- und Reviergesänge machen. Und ohne ihre Väter lernen sie das auch nicht. Also wenn man einen Vogel in einem dunklen Käfig ohne Kontakt zu Artgenossen aufzieht, dann lernt er das Singen nicht. Aber Laute bringt er natürlich trotzdem hervor. Also Vogeljunge ziepen, zwitschern, schreien ja von Anfang an. Und diese Art, also die Fähigkeit, Laute hervorzubringen, ist Vögeln schon angeboren. Also Hühner gackern, egal wo und wie sie aufwachsen, sie gackern immer. Das muss ihnen keiner beibringen. Die Wachtel, ja. Die Wachtel ist der kleinste Hühnervogel, den wir hier in Deutschland haben. Ich gestehe, dass ich noch nie eine gesehen habe. Was aber kein Zufall ist, denn sie ist sehr heimlich. Und sie lebt fast nur am Boden in Wiesen, die ihr gut Deckung bieten. Also die nicht ganz kurz gemäht sind, sondern eine relativ hohe Krautschicht haben. Da kann man sie aber hören. Und sie hat einen ganz eigenartigen, typischen Ruf.
Wachtel, Kuckuck, Nachtigall. Das waren lange Zeit die am häufigsten vertonten Vögel. Auch deshalb, weil ihre Stimmen bekannt waren und so der Wiedererkennungseffekt hoch war. Beethoven hat allen dreien in seiner Pastorale in der Szene am Bach ein Stelldich eingegeben. Mit der Nachtigall in der Querflöte, der Wachtel in der Oboe und dem Kuckuck in der Klarinette. In seiner universellen Musenkunde rühmt Kircher die naturgegebene Kunstfertigkeit des Vogelgesangs. Der Gipfel der Schönheit sei der Gesang der Nachtigall.
In der Nachtigall hat die Natur mit Recht gleichsam die Idee der gesamten Musik sichtbar gemacht, sodass die Gesangsmeister bei ihr lernen können, wie man auf vollkommene Weise den Gesang ordnen und die Töne in der Kehle bilden muss. Die Nachtigall verwendet nicht weniger Ehrgeiz darauf, die Köstlichkeit ihres Gesangs den Zuhörern darzubieten, als der Pfau die Schönheit seines Schweifes. Sie ist nicht nur Musik- und kunstliebend, sondern liebt auch Brillanz, Pracht, auch das Merkwürdige, Komische.
Doch den Rang machte der Nachtigall bald ein anderer Vogel streitig. Die Amsel.
Ja, die Amsel braucht man eigentlich nicht vorzustellen, denn sie kennt jeder. Also schwarzer Vogel auf dem Rasen, gelber Schnabel, pickt nach Regenwürmern, singt in jedem Garten, singt sehr früh. Also der Vogel, von dem man in der Stadt am häufigsten wach wird. Und an dessen Gesang man auch erkennt, dass der Frühling jetzt wirklich anfängt.
Der ehemals scheue Waldvogel war erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in die Städte und Gärten der Menschen gezogen. Wegen ihres zurückgezogenen Lebens im Wald brachte man die Amsel in der christlichen Symbolik oft mit frommen Einsiedlern in Verbindung. Der Volksmund schrieb ihr magische Kräfte zu. So soll in einem Haus, in dem eine Amsel weilt, der Blitz nicht einschlagen.
Aber ganz interessant bei der Amsel, die entwickeln ihre Gesänge im Laufe des Frühlings. Also am Anfang sind ihre Gesänge noch relativ schlicht und werden im Laufe der Zeit immer variantenreicher und auch individueller. Also man kann, wenn man den Amseln gut zuhört, auch einzelne Vogelindividuen raushören. Diese Gesänge entwickeln sie aber jedes Frühjahr neu. Also man hört, auch wenn es dieselbe Amsel ist, singt sie nie 2 Jahre hintereinander das gleiche Lied, sondern denkt sich immer wieder was Neues aus.
Olivier Messiaen fand den Gesang der Amsel schöner als den der Nachtigall. Messiaen ist der Ornithologe unter den Komponisten. Er konnte 700 Vogelstimmen unterscheiden und arbeitete daran, die jeweilige Vogelstimme möglichst originalgetreu in Musik zu übertragen. So wie die Amsel in seinem Catalogue d'Oiseaux.
In der künstlerischen Hierarchie sind die Vögel wahrscheinlich die größten Musiker, die unseren Planeten bewohnen.
So Olivier Messiaen. Er sah in der Musik der Vögel die Rettung aus einer musikalischen Sackgasse.
In meinen dunklen Stunden, wenn ich mir plötzlich meiner eigenen Nutzlosigkeit gewahr wurde, wenn mir jedes musikalische Idiom, klassisch, orientalisch, alt, modern und ultramodern, nur noch als ein bewundernswertes, mühseliges Experimentieren erschien, ohne jede letzte Legitimation. Was blieb mir übrig, als das wahre, verlorene Gesicht der Musik irgendwo draußen zu suchen? In den Wäldern, in den Feldern, in den Bergen oder an der Küste? Unter den Vögeln.
So naturgetreu wie möglich setzte Dominik Olberg den Gesang der Amsel und weiterer Vögel im Auftrag des Naturschutzbundes in Musik um. Unterstützt von der digitalen Möglichkeit, den Vogelgesang zu verlangsamen und so genauer transkribieren und nachvollziehen zu können.
Das ist ja mal eine Frage von 4 Parametern. Erstens, wann kommt der Ton? Also eine Frage der Metrik. Zweitens, wie kurz oder lang ist der Ton? Drittens, wie laut oder leise ist der Ton? Also eine Frage der Anschlagsdynamik. Vögel denken nicht oder singen nicht in Tonleitern. Von daher muss man da interpolieren, was das jetzt für ein Ton ist, weil die ja nicht genau auf dem C oder Cis singen. Um das in unsere 12-halbtonige Musik zu transferieren, habe ich das dann immer auf den jeweiligen Halbton auf oder abgerundet, die Frequenz, ja, damit ich dann schon eine 12-Ton-Musik habe. Und das ist dann natürlich schon eine künstlerische Interpretation, was für Instrumente gebe ich den Vögeln und wann tue ich welches Instrument wie arrangieren. Ich habe zum einen, weil der Vogelgesang ja doch sehr hochfrequent ist, immer zwischen 2.000 und 5.000 Hertz. Das klingt für uns Menschen alles sehr ähnlich. Also wie so ein Wiep da oben rum. Wenn man das runteroktaviert in einen Frequenzbereich, der für uns gewöhnlicher ist, dann werden wir uns der Virtuosität doch deutlich bewusster. Und auch wenn wir das mit Instrumenten, wie zum Beispiel mit einem Klavier nachspielen oder einem Synthesizer, dann ist das viel eingängiger für uns. Da kann man sich das viel besser merken, den Vogelgesang. Gewisse Details habe ich auch bewusst überzeichnet, wie zum Beispiel bei der Rauchschwalbe. Es gibt ja bei uns die beiden häufigsten Schwalbenarten, sind ja Rauchschwalbe und Mehlschwalbe. Und ich werde oft gefragt, wie kann man die im Gesang unterscheiden. Und ich sag mal, die Rauchschwalbe, die hat so einen Triller, so ein Trrrt. Und diesen Triller, den habe ich in dem Gesang komplett überzeichnet mit so Glockenklängen, wie so ein Wecker klingen, so trrrt. Und das ist dann so auffällig, dass da die Aufmerksamkeit hingeht, dass man sich das besser einprägen kann. Oder beim Zaunkönig habe ich das auch so gemacht. Ich bin der König. Also so auch diesen Triller so überzeichnet. Vögel gibt es ja schon seit rund 150 Millionen Jahren. Und diese Vorstellung, dass die Welt schon mit Musik erfüllt war, bevor es überhaupt Menschen gab, finde ich doch mal sehr beglückend. Und dass Musik keine anthropogene Erfindung ist, sondern ein Stück Natur ist, wie Wind oder Wellen, das reizt mich, dieser Gedanke.
Als Techno-DJ reist Dominik Olberg um die Welt. Doch zu Hause im Westerwald gilt seine ganze Aufmerksamkeit den Vögeln. So auch sein Stück Stell dich ein des Westerwälder Vogelchores.
Erste Prägung, die wir ja im Mutterleib haben, der Herzschlag. Und diese pränatale Prägung, das spürt man ja in allen Kulturen, wo Menschen sich zu einem monotonen Viervierteltelrhythmus in einen transzendentalen Zustand tanzen. Und deswegen ist Techno oder elektronische Musik für mich die natürlichste, instinktivste oder triebhafteste Form der Musik. Weil draußen die Natur unterliegt ja auch immer einem konstanten Impuls oder einem Rhythmus, der ist nur teilweise zu langsam für uns, um es zu verstehen, weil die Tageszeiten, die Jahreszeiten sind immer Zyklen und die man auch in dieser impulshaften Musik wiederfindet.
Schon von Kindheit an interessierte sich Dominik Olberg für die geflügelten Wesen. Später studierte er Naturschutz und war als Ranger tätig. Heute nennt sich der Künstler auch Natursensibilisierer.
Ich finde faszinierend an der Musik der Vögel diese Diversität, dass manche nur sehr monotone Strophen von sich geben. Das ist ja so eigentlich gesellig lebendere Singvogelarten wie der Haussperling. Die machen ja nur so ein Chilpen oder so ganz spartanische Virtuositäten. Und dann gibt es die Meistersänger wie Nachtigall und Singdrossel oder Rotkehlchen, die so eine unglaubliche Vielfalt haben. Und ja, mich fasziniert daran, dass sie keine Limitierungen haben. Wir Menschen, wir denken oft an irgendwelchen Tonleitern oder irgendwelchen Konventionen. Und den Vögeln, denen ist das egal. Die chessen da rum und benutzen alle Frequenzen, die es gibt. Und von daher haben die einen Tonvorrat, wo auch ich als Musiker einfach blass vor Neid werde. Das imponiert mir sehr.
Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei der Rohrdommel an der Bassdrum, dem Zilpzalp an der Hi-Hat, der Saatkrähe an der Snare, dem Schwarzspecht an den Percussions, dem Eistaucher am Flächensynthi, dem Uhu für die Vocals, der Brandgans an der 3 und 3,
Manchmal wandern die Weisen vom Vogel zum Mensch und vom Mensch zum Vogel. Und es ist nicht leicht zu unterscheiden, war zuerst der Vogel oder der Komponist. Vogelarten, die den Gesang anderer Arten in ihren eigenen einbauen, nennt man Spottsänger. Ein Meister des Spottens ist der Star. Johanna Romberg.
Ja, der Star hat auch eine dieser Stimmen, die unverwechselbar sind. Also Gesang ist nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man es hört. Es ist eher so ein Spotten und Schnalzen. Also man kann dem Gesang anhören, dass Stare unglaublich kommunikativ und auch witzige Vögel sind. Der Star gehörte zu unseren häufigsten Singvögeln. gehörte leider, weil er sehr stark abgenommen hat. Das liegt auch daran, dass die Kühe nicht mehr auf der Weide stehen. Stare ernähren sich nämlich zum großen Teil von Wiesenschnaken, also von Insekten, die auf Wiesen leben, aber die vor allem dort vorkommen, wo Kühe ihren Dung hinterlassen. Und seit die Kühe alle in Ställen stehen, haben die Stare weniger zu fressen. Und das sieht man. Also die Population ist in den letzten Jahrzehnten bis zu 40% eingebrochen. Es sind aber immer noch häufige Vögel. Man kann sie vor allem auf kurz gemähten Rasen rumwatscheln sehen. Stare sind sehr soziale, gesellige Tiere. Und sie bilden manchmal zur Zugzeit riesige Wolken, die sich wie ein einziger Organismus bewegen. Das ist ganz faszinierend zu sehen.
Bist du mir nun ganz gegeben?
Nun bin ich dir ganz gegeben.
Nun so sei mein liebes Weibchen.
Nun so sei mein Herzensteutchen.
Mein Herzensteutchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein?
In einem Hauslexikon aus dem frühen 19. Jahrhundert heißt es zum Star:
Nimmt man die Jungen aus dem Neste und pfeift ihnen eine Arie vor, so lernen sie dieselbe viel reiner und stärker nachpfeifen als Gimpel und Hänflinge. Im Talent sprechen zu lernen, übertrifft er noch die Elster. Er vergisst aber das Gelernte leicht wieder, besonders zur Zeit der Mauser. Er lebt in der Stube mit anderen Vögeln gesellig, gewöhnt sich auch an die übrigen Haustiere, sodass er ihren Rücken von Ungeziefer reinigt und ist sehr possierlich.
Der Star war ein beliebtes Haustier. Wegen seiner Anhänglichkeit wurde er Hund für Arme genannt. Auch Mozart hielt sich einen Star. Er sang ihm etwas vor und das Tier gab ihm die Melodie wieder zurück. Schon bald konnte der gelehrige Vogel das Rondo-Thema aus dem Klavierkonzert Nummer 17 in G-Dur nachpfeifen. Allerdings in veränderter Form. Statt dem G sang er ein Gis. Drei Jahre lang erfreute der Star den Komponisten und inspirierte ihn mit seinen eigenwilligen Lauten. Dann starb er und Mozart verabschiedete sich von ihm in einer feierlichen Zeremonie, samt Trauerzug, Grab und einer selbstgedichteten Grabinschrift. Sein Sextett Musikalischer Spaß, das er in jener Zeit komponierte, könnte auch ein Requiem auf seinen schrägen Haussänger sein.
Hier ruht ein lieber Narr, ein Vogel starr. Noch in den besten Jahren musst er erfahren des Todes bittern Schmerz. Mir blut das Herz, wenn ich daran gedenke. O Leser, schenke auch du ein Tränchen ihm. Er war nicht schlimm, nur war er etwas munter, doch auch mitunter ein lieberloser Schalk und drum kein Dalk. Ich wett, er ist schon oben, um mich zu loben für diesen Freundschaftsdienst ohne Gewinst. Denn wie er unvermutet sich hat verblutet, dacht er nicht an den Mann, der so schön reimen kann.
Tiu, 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 tiu. Spätuis, qua. Tiu, 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 tix. Kutiu, 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 kutiu. Tsquo, 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 tsquo. Tiu, 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 tiu. Quoro, tix, qua, pipi, pi, quizi. Tso, 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 tso
wie ihn der Vogelkundler Johann Matthäus Bechstein 1795 in seiner Naturgeschichte der Stubenvögel festhielt. Der Naturforscher galt schon zu Lebzeiten als Vater der deutschen Vogelkunde. Als einer der ersten setzte er sich für den Schutz von Tieren ein, deren Wert man damals als gering ansah, wie zum Beispiel die Fledermaus. In Lautschrift hielt er unter anderem auch den Gesang der Drossel fest.
David, David. Die Singdrossel ist eine Verwandte der Amsel. Sie ist unauffälliger, weil sie also einen braunen Rücken hat und eine beige, dunkelgetropfte Brust, also sehr unauffällig. Aber ohne der Amsel zu nahe zu treten, die Singdrossel singt schöner. Sie hat einen unglaublich variantenreichen, schönen Gesang, ungefähr in der Tonlage der Amsel, aber eben viel fantasievoller, mit viel mehr Motiven. Und man hört den Gesang am besten in den frühen Morgenstunden, aber auch am Abend. Also die Singdrossel, das ist so die typische Abendmusik in Stadtparks oder auch Gärten.
Obwohl sie so gewandt ist, haben sich nur sehr wenige Komponisten der Singdrossel gewidmet. Messiaen hat ihren Gesang so getreu wie möglich in seinem Katalog d'Oiseau festgehalten. Mit diesen Lauten erschreckte Kurt Schwitters eine feine Abendgesellschaft. Ähnlichkeiten zu den ornithologischen Transkriptionen von Bechstein sind nicht von der Hand zu weisen. Sonate in Urlauten nannte Schwitters seine Sprachkomposition aus den 20er Jahren. Bei der Uraufführung vor einem exklusiven Zuhörerkreis war Hans Richter dabei.
Schwitters stand mit seinen 2 Metern aufrecht auf dem Podium und begann die Ursonate mit Zischen, Brüllen und Krähen vor einem Publikum, das in allem Modernen völlig unerfahren war. Zuerst war es völlig konsterniert. Nach 2 Minuten aber verlor sich der Schock. Ich sah mit Entzücken, wie 2 Generäle vor mir die Lippen mit äußerster Gewalt zusammenpressten, um nicht zu lachen. Wie ihre Gesichter über dem hohen Stehkragen erst rot, dann leicht blau wurden. Und dann geschah plötzlich das, wofür sie nicht mehr verantwortlich waren. Sie platzten vor Lachen. Und das ganze Publikum, befreit von dem Druck, der sich in ihnen angesammelt hatte, explodierte in einer Orgie des Gelächters. Das alles störte Kurtchen keineswegs. Er schaltete nur seine trainierte und enorme Stimme auf Lautstärke 10 um, die den Lachsturm im Publikum übertönte, sodass dieser fast zu einer Begleitmusik der Ursonate wurde. Das Resultat war fantastisch. Dieselben Generäle, dieselben reichen Damen, die vorher Tränen gelacht hatten, kamen nun zu Schwitters, wieder mit Tränen in den Augen, um ihm ihre Bewunderung auszudrücken, ihre Dankbarkeit, beinahe stotternd vor Begeisterung. Etwas war in ihnen geöffnet worden, etwas, das sie niemals erwartet hätten. Eine große Freude.
Kurt Schwitters hatte, inspiriert von der Lautschrift des Vogelgesangs, sein Ziel erreicht: eine Kunst zu schaffen, die mit vollständiger Unvoreingenommenheit auf die Welt schaut, Der Effekt ist der gleiche, den auch Vogelgezwitscher hervorrufen kann. Eine große Freude.
Arno Holz, Lied eines Vogels. Vor meinem Fenster singt ein Vogel. Still höre ich zu. Mein Herz vergeht. Er singt, was ich als Kind besaß und dann vergessen.
Als im Juni 1997 der Konzeptkünstler Wolfgang Müller auf der Insel Jærtøya im norwegischen Moldefjord nach den Resten von Schwitters Hütte suchte, in welche sich der Künstler regelmäßig zurückzog, da hörte er auf einmal starre, sonderbare Laute von sich geben.
Und denke, ey, das ist ja die Ursonate. Klingt genau wie die Ursonate. Und die Ursonate ist ja zum größten Teil verschollen. Und ich dachte, irre, nehme ich auf. Und habe das dann mitgebracht nach Deutschland und 2000 eine Ausstellung gehabt in der Galerie Katze. Stare in Jærtøya singen Kurt Schwitters, die verlorene Ursonate. Die FAZ hat darüber geschrieben und schnell danach kriegte ich gleich ein Schreiben von einem Verlag, Kiepenheuer, der sagte, wir vertreten die Rechte an der Ursonate und wo ich die Genehmigung bekommen hätte. Und da gab es einen kleinen Konflikt, der wurde dann in den Medien aufgegriffen mit der Überschrift, können Stare das Urheberrecht verletzen? Der Verlag, der hat dann irgendwie gemerkt, dass man also Stare urheberrechtlich nicht verklagen kann. Und das dann irgendwann, als er merkte, das sind die Originalgeräusche der Stare und nicht irgendwie eine Komposition von mir, das dann eigentlich letztlich aufgegeben. Ich glaube, ein Dr. Katzenberger hat dann noch über vom Max-Planck-Institut zum Urheberrecht noch was der Zeit damals mitgeteilt, dass über einen Umweg der Stare könnte man schon noch Copyright verlangen, wenn jemand das aufnimmt. Aber das ist, wie gesagt, das ist so eine Grenzfall halt, ne? Wo fängt die Natur an und hört die Kunst auf und umgekehrt.
Gefiederte Musen. Musik von Vögeln inspiriert. Ein Feature von Sabine Fringes. Es sprachen Maja Bothe, Annika Schilling, Daniel Berger, Jonas Beck und Katharina Schmalenberg. Es musizierten unter anderem der Flötist Stefan Temming und die Sopranistin Dorothee Mielz, der Pianist Christian Spring und der Komponist und Vogelstimmenartist Sitze Proexma. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regie Helga Mattia. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.